Die Grundlage für die heutige Predigt sind sehr bekannte Worte. Wir finden sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 37 bis 41. Hier heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Dieser Predigtvers passt auch sehr gut zur Jahreslosung für 2017, die wir in der Lesung noch einmal gehört haben, war auch letzte Woche das Thema. Wer letzte Woche die Audioaufzeichnung vermisst hat, der kann die gesamte Predigt nachlesen auf unserer Internetseite. Sie ist dort in voller Länge eingestellt unter der Rubrik Geistliche Gedanken. Wir wollen jetzt einmal darauf achten, wo der Zusammenhang ist zwischen diesen beiden Texten. Hesekiel spricht ja davon, dass wir ein neues Herz erhalten können und einen neuen Geist, dass ein hartes, steinernes Herz ersetzt werden kann durch ein Herz, das empfindsam ist, ein Herz aus Fleisch. Diese Worte waren zwar jetzt an die Israeliten gerichtet in alter Zeit, aber der geistlichen Grundlage nach treffen sie auch auf uns zu. Und die Worte aus der Apostelgeschichte 2 sowieso, denn der Vers 39, wir haben gelesen, dass diejenigen angesprochen sind, die in der Ferne sind, so viele der Herr auch hinzurufen wird, und das gilt ganz direkt uns. Und dieser neue Geist aus Hesekiel 36 ist nichts anderes als der Heilige Geist aus Vers 38 unseres heutigen Predigttextes. Diese Worte sind gesprochen worden, als die Gnadenzeit gerade begonnen hat. Und heute sind sie aktueller denn je, denn wir stehen im Ablauf der Gnadenzeit. Und jeder, der die Augen offen hat in der Welt, der sieht das. Und die Zeit der Entrückung, die mag näher bevorstehen, als man das wahrhaben will oder als uns das tatsächlich bewusst ist. Wir müssen also, sofern wir das für uns noch nicht getan haben, eine Entscheidung treffen. Und deshalb wollen wir jetzt im Folgenden fünf Beispiele, biblische Beispiele aus den Evangelien besprechen, von Menschen, die von keinem Geringeren als unserem Herrn und Gott Jesus Christus in eine Entscheidung gestellt wurden und die sich auch entschieden haben. Wie sie sich entschieden haben, was dabei eine Rolle gespielt haben mag, was sie motiviert hat, so oder so zu handeln, und das wollen wir in den einzelnen Beispielen etwas herausarbeiten. Beginnen will ich mit dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Hier trifft Jesus auf einen Schriftgelehrten. Es heißt hier, und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Soweit der Rahmen jetzt, diese Geschichte. Warum besprechen wir genau diese Begebenheit? Weil sie in einer gewissen Hinsicht der Situation in den Kirchen und Gemeinden, die wir heute antreffen, am nächsten kommt. Dieser Mann hatte eine ganze Menge Einsicht, man könnte auch sagen Erkenntnis. Und genau diese Erkenntnis war das, was von Jesus Christus hier ganz deutlich herausgestellt und gelobt wurde. Erkenntnis ist aber auch jetzt die Grundlage dafür, etwas zu tun, gemäß dieser Erkenntnis zu handeln. Der Schriftgelehrte hat, wie gesagt, genau richtig erkannt, dass die Liebe vor Werken geht. Aber das war eben nicht alles und deshalb wurde er von unserem Herrn herausgefordert. Er sagte ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er sagte nicht, du hast das Reich Gottes erreicht. Nicht fern heißt, oder diese Herausforderung bestand jetzt darin, dass er wollte, dass der Schriftgelehrte kapiert, dass er Jesus Christus lieben muss, dass er Jesus Christus gehorchen muss. Denn nur er konnte ihm den Zugang ins Reich Gottes ermöglichen. Die Ausgangsposition für diesen Menschen war als Schriftgelehrter, dass er natürlich die Schrift sehr genau kannte. Er kannte Jesaja 53, er wusste, was über den Messias gesagt wurde. Er wusste sicherlich auch, was er über Johannes den Täufer zu halten hatte. Aber er wusste auch, dass genau seine Gruppe diejenigen waren, die gemäß Lukas 7, Vers 30 den Ratschlag Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht haben, indem sie sich nicht von Johannes taufen ließen. Er wusste höchstwahrscheinlich schon, wer hier vor ihm stand. Aber wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass er Jesus nachgefolgt wäre. Man muss natürlich fairerweise sagen, es steht auch nicht drin, dass er es nicht getan hat irgendwann später. Es bleibt offen. Viele in den Kirchen und Gemeinden haben diese Einsicht, wie dieser Schriftgelehrte auch, durch jahreslanges Predigen, durch jahreslanges Zuhören, Bibelstudium. Man könnte dieses ganze Wissen auch etwas provozierend als angehäuftes Kopfwissen bezeichnen. Was fehlt, ist die Tat, der Antrieb. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie steht es hier mit uns? Werden wir uns zu Gott bekehren? Gehorchen wir, lassen wir unser Herz treffen von Gott? Oder machen wir den Ratschluss Gottes wie die Pharisäer und Schriftgelehrten für uns selbst wirkungslos? Das zweite Beispiel, das wir anschauen wollen, ist der reiche Jüngling. Wir finden dieses Beispiel in Matthäus 19, die Verse 16 bis 22. Jesus trifft also auf diesen Mann und hier heißt es, und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, warum fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er sprach zu ihm, welche? Jesus aber sprach, dieses, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, all das habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den erlösten Armen. Und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle, er war sehr reich. Wenn man das so liest, dann macht es erst einmal betroffen, weil die Geschichte irgendwie ist schon in sich abgeschlossen. Dieser Mensch hat eine Entscheidung gefällt. Die Entscheidung sah so aus, dass er Jesus abgelehnt hat. Der Reichtum war ihm wichtiger. Aber schauen wir mal etwas genauer hin. Was ist hier jetzt passiert? Jesus hat ihm die zwischenmenschlich relevanten Gebote aufgezählt, an die er sich hält. Das hat er ihm zugestanden. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, falsch Zeugnis ablegen. Ehre den Vater und die Mutter. Du sollst den Nächsten lieben. Diese Dinge hat er getan. In der Hinsicht war er ein klassischer guter Mensch. Wo war jetzt das Problem? Er sagte ja auch, das tue ich doch alles, was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, geh hin, verkaufe deinen Reichtum und gib ihn den Armen. Dafür bekommst du einen Schatz im Himmel. Jesus hat ihn dahin geführt, dass er sich selbst eingestehen musste, so gut steht es ja dann doch wieder nicht um mich, ich befolge ja doch nicht alle Gesetze. Denn er liebte seinen Reichtum mehr als seine Nächsten. Und die Gebote des Gesetzes bezüglich des Begehrens, das war sein Problem. Und es fehlte ihm der Glauben, denn mit einem Schatz im Himmel, mit dem fing er nichts an. Den kann man nicht auf dem Kontoauszug nachvollziehen, das war nichts für ihn. Jesus wollte, dass er ihn als Messias an die erste Stelle setzt. Und da hat der reiche Jüngling komplett versagt. Auch diese Forderung des Herrn, komm, folge mir nach, das heißt ja nichts anderes, als dass Jesus sagt, lass mich über dein Leben verfügen, war es, an der er sich gestoßen hat und deretwegen er sein Herz letztlich verhärtet und unempfindlich gemacht hat. Es gibt auch ein positives Beispiel eines reichen Mannes in dieser Hinsicht. Das ist Zachäus, der Oberzöllner. Über ihn wird was ganz anderes berichtet. Er ließ sein Herz erneuern. Er tat Buße und er wurde gerettet. Die Hälfte seiner Güter, sagt der Bericht, gab dieser Zöllner für die Armen. Und ihm musste jetzt in diesem Punkt nicht auf die Sprünge geholfen werden. Überlegen wir also für uns persönlich genau, was uns davon abhält, was diesem Reichtum des Jünglings gleichkommt. Denn die meisten von uns gehören ja nicht zu den Reichen dieser Welt, aber dieser materielle Besitz kann stellvertretend eingesetzt werden für all das, was uns genauso wichtig ist. Das mag ein Mensch sein, den wir über Jesus stellen. Das mag eine Arbeitsstelle sein, das mag irgendeine andere Sache sein, ein Hobby vielleicht, das uns wichtiger ist als Jesus und das wir in den Vordergrund stellen. Besser ist es, allemal sich von Gott ins Herz treffen zu lassen und sich zu bekehren. Das dritte Beispiel, das wir besprechen wollen, finden wir in Johannes Kapitel 9. Es ist das Beispiel oder die Geschichte, der Bericht über den blind geborenen Bettler. Wir können jetzt aus Zeitgründen nicht das ganze Kapitel lesen, denn alle 41 Verse aus Johannes 9 sind dieser Begebenheit und diesem Mann gewidmet, dessen Namen wir nicht erfahren. Nachdem der Herr ihn also sehend gemacht hatte, wurde er zu den Pharisäern gebracht, die ihn dann ins Verhör nahmen. Er berichtete wahrheitsgemäß, man glaubte ihm nicht, man befragte seine Eltern und danach befragte man ihn nochmals. Es heißt im Bericht, Vers 30, der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Vers 32, von Beginn an hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Als Jesus hörte, Vers 35, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der, der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Diesem blinden Mann, von dem Johannes den Namen nicht nennt, ist etwas widerfahren, was außergewöhnlich war, weil er das Geschenk bekam, das sich Jesus ihm als der Messias vorgestellt hat. Das hat er nur sehr selten so direkt gemacht. Beeindruckend ist auch der Mut dieses Mannes. Da steht er vor den Pharisäern. Auch diese sieht er, wie Jesus auch, zum ersten Mal in seinem Leben. Und er sagt zu ihnen: Ich habe euch doch schon gesagt, habt ihr nicht zugehört? Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr seine Jünger werden? Dieser Mann hat sich ganz schnell und konsequent entschieden. Er hatte keine Angst vor Menschen, keine diplomatischen Rücksichtnahmen auf Andersdenkende, sondern gerade heraus und direkt die Wahrheit geredet. Es hat ihn den Synagogenausschluss gekostet, das schon. Aber das war ihm egal, denn er hatte den Messias gefunden. Und das war das Entscheidende für ihn. Wenn wir uns von Gott ein neues Herz und einen neuen Geist geben lassen, dann werden wir auch diesen Geist des Mutes von Gott bekommen, wenn wir ihn benötigen. Und wir werden ihn sicher noch benötigen in der Zukunft. Schauen wir uns gemeinsam ein viertes Beispiel an. Die Samariterin aus Sychar, die Frau am Brunnen, so kennt man die Begebenheit auch. Diese Begebenheit kennt man jetzt unter verschiedenen Aspekten, es sei das Thema Ehe oder wenn es um kulturelle Unterschiede geht. Aber jetzt wollen wir uns mal das anschauen unter unserem Themagedanken und herausfinden, wann und wie sie sich von Jesus ins Herz treffen ließ. Jesus trifft also auf diese Frau und beginnt das Gespräch mit der Bitte um Wasser. Und sie verweigert sich dieser Unterhaltung nicht und argumentiert munter mit Jesus über das Wasser, das niemand mehr durstig macht. Johannes 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau, ganz praktisch, sagt im Vers 11: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Erkennen wir, wo hier das aneinander vorbeireden begründet ist? Jesus möchte ihr verständlich machen, dass sie eine geistliche Veränderung braucht. Deshalb dieser Vergleich mit dem lebendigen Wasser. Die Samariter glaubten an den Pentateuch, die fünf Bücher Mose, aber den Rest des Alten Testaments war ja nicht so in ihrem Glaubensgebäude verwurzelt. Wenn es anders gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich die Stellen aus Hesekiel und Sacharja gekannt, wo über das lebendige Wasser aus Jerusalem gesprochen wird. Und dann hätte sie auf dieser geistlichen Ebene mit Jesus weiterreden können. Aber das hat sie nicht erkannt, sondern sie war jetzt auf den arbeitsintensiven und anstrengenden Aspekt des Wasserholens fixiert. Der Vers 15 zeigt es ja: Gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und damit ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Und das ist genau der Punkt, an dem es jetzt gehen soll. Hier hat Gott diese Person gezogen, aber zuerst einmal auf der geistlichen Ebene, im geistlichen Bereich, ohne jetzt ins persönliche Leben einzugreifen. Aber das hat bei dieser Frau nicht funktioniert. Sie war hier ungeistlich und hat es nicht verstanden. Was macht unser Herr aber jetzt? Lehnt er sich zurück, lässt es gut sein, stillt seinen Durst? Nein, er unternimmt einen zweiten Anlauf und wechselt jetzt auf die persönliche Ebene, indem er einen ganz abrupten Themenwechsel vornimmt. Er spricht zu ihr, Vers 16 bis 20, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt dringt das Wort durch und durch. Und jetzt erhält sie das neue Herz, das empfindsam ist, denn sie antwortet ganz ehrlich, ich habe keinen Mann. Sie hätte widersprechen können. Sie hätte sagen können, was interessiert dich, dass du bist ein Jude. Sie hätte einfach wortlos weggehen können. Hat sie auch nicht getan. Sondern dieses direkte auf den Kopf zusagen, wie es um sie und ihr Leben bestellt ist, das hat sie getroffen, das hat sie erreicht. Und das sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und es entspinnt sich eine hochinteressante Unterhaltung über den Ort, wo angebetet wird und andere geistliche Dinge. Und die Werke zeigen sich auch. Jesus offenbart sich ihr als Messias, auf den sie sich hier auch freut und auf den sie auch wartet. Die Werke zeigen sich darin, dass sie in die Stadt geht, wo sie gemieden wird. Und sie spricht zu den Bewohnern. Diese Bewohner kommen heraus, schauen, wer da denn jetzt gemeint ist, finden Jesus und hören ihm zu. Und das Ende dieser gesegneten Begegnung mit vielen erneuerten Herzen und aktiver Umkehr steht in den Versen 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Da kann man nur sagen, gesegnete Sychar. Eine ganze Stadt oder ein Großteil davon erkennt den Messias und es war keine jüdische Stadt. Aber wir verstehen den Gedanken, um den es uns jetzt hier geht. Jesus hat diese Frau 2-mal angesprochen. Auf der ersten Ebene hat sie nicht reagiert, hat nicht funktioniert, da war sie nicht allein. Das ging auch bei dem Nikodemus genauso. Er hat das Geistliche auch nicht verstanden. Und als er dann ganz direkt in ihr Leben gesprochen hat, da hat sie aber reagiert. Und das ist bei uns auch nicht anders. Gott spricht uns sehr oft an, nicht nur einmal, nicht nur 2-mal. Er tut es mindestens jede Woche, nicht wahr? Und deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, wenn er uns direkt anspricht, wenn er in unser Leben spricht, dann wollen wir darauf eingehen und die richtige Reaktion zeigen. Das ist entscheidend. Unser 5. und letztes Beispiel handelt von 2 Personen. Und zwar von den beiden Schächern am Kreuz. Diese beiden Männer sind auf der Ziellinie ihres Lebens angekommen. Und ihr Leben hat sie an eine Stelle, in eine Situation gebracht, die man sich nicht wirklich wünscht, nicht wahr? Sie hingen an einem Kreuz, zu Recht zum Tode verurteilt, und ihre verbleibende Lebenszeit rechnete sich nur noch in Stunden. Zwischen ihnen hing ebenfalls an einem Kreuz Jesus aus Nazareth, von dem man sagte, dass er der Messias sein sollte. So ihre Denkweise in diesen Stunden. Matthäus 27, Vers 44 berichtet, dass beide Schächer mit den Zuschauern gemeinsam Jesus verhöhnten. Beide haben ihn verhöhnt. Die Informationen im Lukas-Evangelium gehen etwas weiter, denn hier lesen wir in Lukas 23, Vers 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Einer von beiden, beide in der gleichen Situation, hat reagiert. Einer von beiden kam zum Nachdenken und zur Umkehr. Dieser Schächer hat hier gewissermaßen eine kleine Rede gehalten, so im Vers 40 bis 42. Er hat, bestehend eigentlich nur aus drei Sätzen, er hat den anderen Verbrecher zurechtgewiesen und hat dann gesagt: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und genau an dieser Stelle hat Gott sein Herz erneuert und ihm einen neuen Sinn gegeben, während dieser Zeit am Kreuz. Er erkannte jetzt, dass es für ihn nur noch eines gab, und das war die Gnade Gottes, die ihn retten würde. Er erkannte aber auch, dass Jesus das Recht hatte, über die Seelen der Menschen zu herrschen und dass Jesus in sein Reich gehen würde, obwohl er an einem Stamm hing und sterben würde. Ist es nicht ein faszinierendes Beispiel, wie Gott uns noch treffen kann und eine Änderung in uns bewirken kann, wenn wir das zulassen? Denn kurz davor war er noch einer von denen, die Jesus verhöhnt haben. Dieses Beispiel zeigt aber jetzt nicht, dass wir die Entscheidung für oder gegen Jesus ganz weit wegschieben sollten, dass wir darauf quasi bis in die letzte Stunde warten können. Das natürlich auch nicht. Das zu denken wäre jetzt ein fataler Irrtum. Soweit also diese Beispiele aus dem Leben von Menschen, die Jesus begegneten, die leibhaftig vor ihm standen, die von ihm in eine Entscheidung gestellt wurden und die sich entschieden haben. Die einen wurden von seinen Worten ins Herz getroffen und taten Buße und glaubten und lebten von dieser Stunde an als Jesus-Nachfolger, und andere taten das nicht. Der Schriftgelehrte, er hatte alle Voraussetzungen, die man haben muss, und er hat alles verstanden. Der reiche Jüngling, er war das, was man einen guten Menschen nennt, aber die Geldliebe war ihm wichtiger. Der blinde Bettler, das Positivbeispiel jetzt, er hatte so viel Mut und Freimut der Rede für Gott bewiesen, dass Jesus gesagt hat: Ich bin der Messias. Dieses Geschenk ist unvorstellbar, und das hat Jesus nur an ganz seltenen Fällen getan. Er hat es auch bei der Samariterin getan, die wir jetzt als viertes Beispiel besprochen haben. Und hier hat diese Frau durch ihre Ehrlichkeit und durch ihre Offenheit bestochen. Und Jesus hat sich auch ihr als Messias offenbart. Und der Schächer am Kreuz, und er war bereit, seine Einstellung komplett zu ändern. In letzter Minute gewissermaßen. Tja, was wirst du tun? Was wirst du wählen? Ein Herz aus Stein oder ein Herz aus Fleisch? Lässt du dich ins Herz treffen oder machst du dein Herz unempfindlich? Was aber, und das trifft ja auf die meisten von uns zu, die heute da sind, wenn du seit vielen Jahren Jesus nachfolgst und seit vielen, vielen Jahren gläubig bist, hast du dann umsonst zugehört? Nein, hast du nicht. Denn jeder von uns hat in seinem persönlichen Umfeld liebe Menschen, die noch nicht gläubig sind. Und wer weiß, vielleicht bist du es, den der Herr gebraucht, um einen anderen Menschen ins Herz zu treffen und ihn zu ihm zu führen. Aber egal, wo wir als Einzelne stehen, es gilt das Wort aus Johannes 1. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Amen.